Die Liebe Gottes, der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit diesem Lobpreis am Ende des Vaterunsers starten wir heute in den letzten Teil unserer Predigtreihe zum Vaterunser. Und um ehrlich zu sein, wäre eigentlich schon am letzten Sonntag der letzte Teil gewesen. Warum? Weil nämlich diese Worte, um die es heute gehen soll, Jesus gar nicht selbst gelehrt hat. Die sind erst später hinzugefügt worden, so ungefähr 100 Jahre nach Christus. Die Evangelien, die Briefe im Neuen Testament sind ja so 60, 70, 80, 90 Jahre nach Christus entstanden. In dieser Zeit haben sich auch die ersten Gemeinden entwickelt und eben dann auch dieser Lobpreis am Ende des Vaterunsers, und der wurde dann noch eingefügt. Man nennt das auch Doxologie. Warum? Doxologie bedeutet Lobpreisung Gottes oder auch Lobpreisung der Dreifaltigkeit in der christlichen Liturgie. Und die hat sich natürlich auch entwickelt, als sich die Kirche immer mehr gegründet hat. Also als immer mehr Gemeinden entstanden sind, die Gottesdienst feiern. Und da gibt es sozusagen zwei Hinweise darauf, dass dieser Lobpreis nicht nur etwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat, und damit dann auch etwas mit der Dreieinigkeit, sondern dass das eben auch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Kirche gespielt hat. Einmal, dass die Lehre und die Existenz der Dreieinigkeit sich entwickelt hat bei den ersten Christen. Denen wurde sehr schnell klar, dass diese drei zusammengehören. Es hat ja begonnen an Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Apostel kannten Jesus persönlich, sie hatten mit ihm gelebt. Und Gott, der Vater, der Schöpfer, war sowieso klar. Und diese Lehre von der Dreieinigkeit, von der Trinität, hat sich sehr schnell verfestigt, wurde klar in den Gläubigen, dass das die drei zusammengehören. Und das hat dann eben auch Ausdruck in der Liturgie der Versammlungen gefunden. Bei der Taufe zum Beispiel, die ja auch in der ersten Christenheit in den Urgemeinden und bis heute eine große Rolle spielt, weil wir durch die Taufe Mitglieder in der Familie Gottes werden, hat das schon eine Rolle gespielt, weil dem Täufling nämlich drei Fragen gestellt wurden. Da gibt's Quellen dafür. Der wurde gefragt, glaubst du an Gott den Vater? Dann gab's eine etwas längere Antwort, ja, ich glaube an Gott den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen und so weiter. Dann wurde gefragt, glaubst du an Jesus Christus? Und er hat gesagt, ja, ich glaube an Jesus, der vom Heiligen Geist empfangen wurde, durch die Jungfrau Maria geboren wurde und so weiter. Und glaubst du an den Heiligen Geist? Und daraus wiederum, aus diesen Fragen an den Täufling, ist das Glaubensbekenntnis entstanden. Wer das Glaubensbekenntnis kennt, weiß, das sind im Grunde die drei Antworten auf die Fragen, glaubst du an Gott den Vater, glaubst du an den Heiligen Geist, glaubst du an Jesus Christus? Darum hat sich das durch die Taufe in den ersten Gemeinden auch dieses Glaubensbekenntnis entwickelt, diese drei Abschnitte zu den drei Wesenszügen oder Offenbarungen Gottes. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Dass das Vaterunser auch die Dreieinigkeit Gottes widerspiegelt. Das war übrigens der erste Hinweis, warum es überhaupt zu dieser Predigtreihe kam, und da möchte ich jetzt drauf eingehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es liegt ja auf der Hand, da beten wir Gott, den Vater, an den Ursprung unseres Lebens, den Schöpfer, unser Gegenüber, die engste Beziehung oder Bindung, die ein Mensch haben kann, neben der Bindung zu den eigenen Eltern, weil ohne die wären wir nicht da. Das ist die körperliche, engste Bindung. Aber die geistliche Bindung, die ursprüngliche Bindung, die jeder Mensch hat, ist die zu Gott, seinem Ursprung. Also Gott, der Vater. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So heißt es dann weiter. Und hier geht's eindeutig um Jesus Christus, den Sohn, der von sich selbst gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wir erinnern uns im Abendmahl an seinen Leib, den er hingegeben hat. Und wir denken hoffentlich beim Essen der Hostie auch daran, dass Gott das Volk Israel mit dem himmlischen Manna versorgt hat. Jesus hat ja auch gesagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Er versorgt uns also nicht nur mit dem Brot, was wir wirklich essen, materiell, sondern er versorgt uns mit dem himmlischen Manna, mit dem himmlischen geistlichen Brot, das unsere Seele und unseren Geist stärkt. Und meine Kollegin Claudia Slamal hat das in ihrer Predigt so wunderbar bezeugt, dass es eben nicht nur um das Brot geht, was wir teilen und was wir auch brauchen als Nahrung, sondern es geht eigentlich um das Reich Gottes, das mit Jesus Christus, dem Brot vom Himmel, begonnen hat, das schon in Existenz gekommen ist und das aber in der Zukunft schon in Vollständigkeit existiert und aus der Zukunft in unser Heute kommt. Denn es heißt ja eigentlich, wenn ihr euch erinnert von dieser Predigt, gib uns heute unser Brot von morgen. Jesus Christus, das Brot des Himmels kommt zu dir aus der Zukunft. Er hat schon alles vorbereitet für morgen. Und genauso die Bitte um Vergebung, sowie das Versprechen, selber zu vergeben. Auch hier ist Christus ganz zentral. Das habe ich auch versucht, im vierten Teil der Predigtreihe auszudrücken, dass so wie das Kreuz das Zentrum unseres Glaubens ist, so ist es auch die Bitte um Vergebung, die ja im Kreuz ihren Höhepunkt findet. Vergib uns, also die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sowie auch wir vergeben unseren Schuldigern, die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Das heißt, hier geht es eindeutig in diesen beiden Bitten um Jesus Christus, die zweite Person der Dreieinigkeit. Und dann geht es weiter, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Hier sehen wir einerseits noch das Wesen Jesu, denn er ist unser Vorbild, ihm folgen wir nach, wir gehen in seinen Fußspuren. Und er ist unser Vorbild, wie wir in Versuchungen und Anfechtungen treu und standhaft bleiben können. Denn er selbst wurde auch versucht. Er selbst war auch in Bedrängnis und Anfechtung, aber ohne Sünde. Er ist nicht gefallen. Er konnte widerstehen. Und darin finden wir auch Mut und Trost, dass wir ihm nachfolgen dürfen und ihm immer ähnlicher werden dürfen. Und gleichzeitig beginnt hier schon der Hinweis auf den Heiligen Geist im Vaterunser. Denn Jesus hat selbst gesagt, dass er uns seinen Heiligen Geist als Tröster, als Kraft von oben schicken will. Er will uns nicht kraftlos oder hilflos zurücklassen. Das steht in Johannes 14. Jesus sagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. Vater, Jesus, Tröster, Heiliger Geist, Dreieinigkeit. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch durch den Heiligen Geist. Jesus wollte und er will auch immer noch, dass seine Jüngerinnen und Jünger nicht als Waisenkinder, also ohne diese Bindung, ohne Erfüllung in dieser Welt zurückbleiben. Er weiß, dass wir seine Kraft und seine Gnade brauchen. Er weiß, dass wir ohne seine Vergebung, ohne seine Gnade gar nicht vergeben und barmherzig sein könnten. Er weiß, dass wir ohne ihn nichts tun können. Er weiß, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und genau darum hat er seinen Jüngern auch befohlen oder geboten, dass sie warten sollen auf den Heiligen Geist. Das heißt, übersetzt, ohne den Heiligen Geist könnt ihr mir nicht nachfolgen und mir die Werke tun, die ich getan habe. Ihr müsst auf die Kraft des Heiligen Geistes warten. Ihr müsst auf die Taufe des Heiligen Geistes warten. Apostelgeschichte 1. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die Wassertaufe kennen wir, die Heilig-Geist-Taufe brauchen wir, jeder einzelne von uns. Ohne das geht es nicht. Und damit wir vergeben können, damit wir Jesus nachfolgen können, damit wir Feinde lieben können, damit wir Reich Gottes bauen können, damit wir glauben und vertrauen und in Anfechtungen bestehen können, brauchen wir den Heiligen Geist. Er hilft uns tragen und ertragen. Er hilft uns kämpfen und siegen. Er hilft uns warten. Es ist auch der Heilige Geist, der den Lobpreis und die Anbetung in uns hervorbringt. Im 1. Korinther 12 steht, niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Der Lobpreis, den wir Gott entgegenbringen oder Jesus Christus, der kann nur durch den Heiligen Geist gewirkt werden. Wenn du das für dich schon erkannt hast, lebt der Heilige Geist schon in dir. Aber er darf mehr Raum gewinnen. Mit dem Heiligen Geist getauft zu werden heißt, völlig im Heiligen Geist, wie mit dem Wasser abgespült und reingewaschen zu sein und auch innen drin ganz erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und jeder von uns weiß, dass die Welt immer wieder auf uns einwirkt und immer wieder Dunkles in unser Herz, in unsere Gedanken kommt. Deshalb brauchen wir täglich dieses Gebet, dass wir den Raum freimachen, dass der Heilige Geist wieder Raum gewinnt. Wir wollen ihn nicht betrüben, wir wollen ihn nicht verdrängen, im Gegenteil. Wir wollen ihm Raum geben, wir wollen ein leeres Gefäß sein, das er füllen kann. Und dieser Lobpreis Gottes, der existiert schon von Beginn der Welt an, ist klar. Denn der dreieinige Gott existiert seit Tag 1, vor der Welt schon. Als Gott die Welt geschaffen hat und jeden Tag gesagt hat, es ist gut, es ist sehr gut, hat Gott sich an der Schöpfung gefreut. Und dieses, es ist gut, es ist sehr gut, ist schon ein Lobpreis. Es ist ein Ausdruck von Wertschätzung, von Dankbarkeit, von Freude. Denn Lobpreis bedeutet, jemandem oder etwas Ruhm und Ehre zu geben, Wertschätzung, Dank und sich gleichzeitig auch daran zu erfreuen. Wenn wir also Gott, seinen Sohn, Jesus Christus und den Heiligen Geist, seine Schöpfung und alles, was er tut, loben und ehren, dann ist das immer durch den Heiligen Geist gewirkt. Wir finden sehr viel Lobpreis im Alten Testament. Wenn ihr die Gebete lest von Mose, von David, von Salomo, die ganzen Psalmen, ihr werdet immer Lobpreis finden. In jedem Gebet kommt drin vor, wir preisen dich, du Herrscher der Welt, du Schöpfer des Himmels und der Erde, wir beten dich an. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte Testament und auch durch das Neue Testament. Im Neuen Testament zum Beispiel, ich habe euch mal 4 Stellen rausgesucht, dass ihr einfach ein Gespür dafür bekommt. Paulus schreibt ja immer sehr lange Sätze, deshalb muss ich ein bisschen weiter ausholen bei Römer 16. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus. Gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, das heißt unter den Ungläubigen, ihm, den einzigen und weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist ein Lobpreis. Oder Epheser 3, dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, der Heilige Geist, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lobpreis, Anbetung. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. 2. Petrus. Und in der Offenbarung, da lesen wir sehr viel Lobpreis von den Engeln, von den 24 Ältesten und von der ganzen schon erretteten Gemeinde. Nur ein Beispiel, Offenbarung 7. Das ist gewiss. Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Darum können wir davon ausgehen, dass diese Doxologie, dieser Lobpreis, den wir am Ende des Vaterunsers finden, der später hinzugefügt wurde, dass das durch den Heiligen Geist gewirkt wurde in den ersten Gemeinden, in den ersten christlichen Gemeinden. Es ist ein Lobpreis, der in der Liturgie, in der Feier des Gottesdienstes unbedingt seinen Raum haben sollte und auch hat. Und ich musste mich beim Schreiben der Predigt an meine Kindheit erinnern, denn es waren auch solche anbetenden Worte, die mich als Kind total gecatcht haben, wie man heute vielleicht sagt, und auch nachhaltig beeinflusst haben. Mein Vater, die meisten von euch wissen das, der war ja auch Pfarrer, und er hat immer mit viel Kraft und Intensität in der Abendmahlsliturgie folgenden Abschluss gefunden. Und das ist eigentlich auch heute noch bei dem Lobpreisgebet, was man zu Beginn der Abendmahlsfeier spricht, eigentlich immer noch so der Schlussteil. Ich spreche den auch manchmal im Gebet, vielleicht erkennt ihr es wieder. Denn dir allein gebührt der Ruhm, die Ehre und die Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich fand das hat mich immer so berührt. Dir allein gebührt der Ruhm, die Ehre und die Anbetung, jetzt und immer da. Das ist etwas Unaufhörliches. Das hat in mir Resonanz gefunden als Kind. Das waren so machtvolle Worte. Und ich glaube, das war so, weil jeder Mensch in sich die Veranlagung trägt, Lob zu preisen, also anzubeten. Jeder Mensch trägt das in sich. Wir finden verschiedene Dinge, die wir anbeten und bejubeln und wertschätzen, die wir rühmen. Aber eigentlich gebührt es nur Gott. Ganz ehrlich, zu wem würdest du sagen, Ruhm, Ehre und Anbetung nur dir allein? Trump? Der hätte das vielleicht gerne, aber an eurem Lachen merke ich schon, nee, der nicht. Putin? Nee, der auch nicht. Aber wartet mal, vielleicht Barack Obama? Ruhm, Ehre und Anbetung dir allein, Barack. Nee, vielleicht auch nicht. Mutter Teresa. Ja, Mutter Teresa. Mutter Teresa, dir allein sei Ruhm, Ehre und Anbetung. Nee, ich glaube, die hätte schon selber abgewunken und gesagt, nee, nicht ich. Gott, Jesus, Heiliger Geist. Ihr merkt, dass diese Worte, die gebühren nur einem. Die kann man nur einem gegenüber sagen. Und warum tun wir es nicht? Es liegt in uns. Der Heilige Geist, der in uns wirkt, möchte, dass wir dem dreieinigen Gott diese Ehre zuteil werden lassen, weil nur ihm sie gebührt. Es gibt nichts und niemanden auf der Welt, zu dem wir sagen könnten, dir gebührt allein der Ruhm, die Ehre und die Anbetung. Es ist nur Gott. Und das Komische ist, wenn wir das zu Gott sagen, fühlt sich das richtig an. Da haben wir nicht so ein komisches Gefühl. Wenn ich jetzt sage, Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, dir allein gebührt der Ruhm, die Ehre und die Anbetung. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es fühlt sich total richtig an. Es ist stimmig. Warum? Weil es ihm gebührt, weil es die Wahrheit ist. Und weil das so ist, möchte ich uns einladen, dass wir dem Raum geben, dass wir Lobpreis und Anbetung wirklich in unser tägliches Leben integrieren, weil es uns nämlich auch gut tut, weil es uns Kraft gibt, weil es uns ermutigt, weil es unsere Beziehung zu dem dreieinigen Gott stärkt. Es gibt nur einen, der das hindern will, dass du in die völlige Kraft des Heiligen Geistes kommst. Denn es kann sein, dass, da treffe ich immer wieder drauf, dass es Menschen gibt, Christen gibt, die das nicht mögen. Die sagen dann, oh, das ist so überschwänglich und muss man denn die Arme erheben, die Hände hochheben, muss man denn eine Fahne schwenken, das ist zu viel. Nee, ist es nicht. Es ist nicht zu viel. Unser Gott hat diesen Ruhm, diese Ehre verdient, mehr als alles andere. Und wir erheben Fähnchen für andere Dinge. Es ist okay, weil wir dürfen unserer Freude Ausdruck verleihen. Und wir dürfen jubeln und klatschen, wenn wir ein tolles Konzert gehört haben. Aber wir dürfen und wir sollen unbedingt auch dem zujubeln, der es überhaupt grundsätzlich verdient hat. Und es gibt nur einen, der dich daran hindern will, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt und getauft zu werden. Das ist einer, der für sich selber gerne diesen Ruhm hätte und der sein böses Werk treibt in dieser Welt, weil er diesen Ruhm und diese Ehre will. Und das ist der Feind Gottes. Das ist der Teufel, der Satan, die bösen Mächte unter dem Himmel. Wenn du Angst hast vor der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, weil du dann denkst, oh, dann stehe ich vielleicht auch auf und dann fange ich vielleicht auch an zu tanzen. Ich sage dir, bring diese Angst zu Gott. Du hältst etwas in deinem Leben zurück, wo Gott in dir wirken möchte. Es ist wie, als ob du einen Teil der Dreieinigkeit keinen Raum geben willst. Und ich sage das nicht aus Druck oder Zwang, weil Gott versteht, der sieht das ja, was dir da Angst macht. Und er kennt vielleicht auch dein Leben, was dich geprägt hat. Vielleicht hast du eben Erfahrung gemacht mit dieser bösen, übergriffigen Macht, die Ruhm und Anbetung will. Na, dann ist man da sehr vorsichtig geworden, betrifft eigentlich unser ganzes Volk. Viele unserer Vorfahren haben einem falschen Führer zugejubelt. Ich in der ehemaligen DDR aufgewachsen, habe das auch gelernt, theoretisch. Ich habe es nicht gemacht, aber es wurde uns beigebracht, der SED zuzujubeln, der Regierung zuzujubeln. Und wir sehen das immer noch in kommunistischen Ländern. Und wenn man so einen Missbrauch erlebt hat von Macht und Anbetung, so nenne ich es jetzt mal, Ruhm und Ehre, dann wird man da sehr feinfühlig und ist eher zögerlich. Aber ich möchte dir heute Mut machen. Wenn es eine Quelle gibt der Anbetung, dann ist das Gott, dann ist das der Heilige Geist. Bitte verschließ dein Herz nicht vor diesem Wirken. Ohne den Heiligen Geist kannst du Jesus Christus nicht nachfolgen. Ohne den Heiligen Geist kannst du eigentlich kein Christ sein. Das ist hart, aber das ist die Wahrheit und die will ich vor euch nicht verschweigen. Ich denke immer mal wieder, wenn auf uns Verfolgung zukommt und du hast nicht gelernt, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, dann bezweifle ich, dass wir bekennen oder dass du bekennst, wenn dir die Pistole an den Kopf gehalten wird oder auf die Brust, dass du dann bekennst, Jesus Christus ist der Herr. Denn dafür brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes. Das schaffst du nicht aus eigener Kraft. Ich möchte zum Schluss der Predigt noch kurz auf diese 4 Begriffe eingehen, weil ich möchte, dass ihr beim Beten des Vaterunsers daran denkt, dass Reich und Kraft und Herrlichkeit und Ewigkeit nicht mit menschlichen Vorstellungen gefüllt werden können, weil sie anders sind. Das Reich Gottes zum Beispiel ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes wächst im Unsichtbaren. Es ist ganz anders als menschliche Reiche. Es wächst inwendig in uns. Es ist unsichtbar schon mitten unter uns. Gott baut das Reich, er baut das Haus, nicht wir selber. Wir selber sind die lebendigen Bausteine, die sich von Gott irgendwo hinsetzen lassen, die so gesehen willenlos sind und sich hingeben, völlig hingeben in die Hände Gottes, der selber das Reich baut. Jesus Christus ist der König in diesem Reich. Der Heilige Geist macht uns zu Miterben und Hausgenossen dieses Reiches. Das Reich Gottes ist eigentlich nicht in Kraft, eigentlich ist es die falsche Pose. Wir müssten so klein zeigen. Und dein ist die Kraft, denn Gottes Kraft wirkt im Samenkorn, im Senfkorn. In der Schwachheit ist Gottes Kraft mächtig in uns. Gott hat sich schwache Menschen ausgesucht, 1. Korinther 1, Törichte, das, was der Abschaum ist in der Welt, das hat sich Gott ausgesucht, um sein Reich zu bauen. Ganz anders, als wie die Menschen wären, wie Menschen ihr Reich bauen. Gottes Reich wächst unaufhörlich, ohne dass wir was dazu tun. Er gibt das Wachstum und Gedeihen. Es wächst Tag und Nacht, ohne dass wir das so direkt mitkriegen. Jesus Christus vereint in sich als Herrscher die unsichtbare und die sichtbare Welt. Er ist der Herrscher über beide Reiche und Gottes Reich wächst in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt. Und Jesus ist der Herr darüber. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Menschliche Reiche, Nationen, Völker werden immer nur zeitlich bestehen. Das können wir schon in der Menschheitsgeschichte sehen, dass Ländergrenzen sich immer verschieben. Und warum existieren die Kriege in der Ukraine, in Palästina? Es geht um Ländergrenzen, es geht um Nationen, es geht um Gebiete. Aber Gottes Reich ist ohne Raum und Zeit, ohne Grenzen. Kraft, Gottes Kraft ist anders als menschliche Kraft, habe ich gerade schon gesagt. Menschliche Kraft, da geht es um Muskeln, da geht es um Erfolg, da geht es um Ansehen, um Ruhm, um Besitz. Aber Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gottes Kraft erweist sich in den Schwachen, die ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzen. Du musst nichts mitbringen. Nur ganz auf Gott vertrauen, nur. Ist nicht immer so leicht, aber wir dürfen Gottes Kraft dafür erbitten, seinen Heiligen Geist. Gottes Kraft ist alles möglich. Ich bin gerade dabei, eine Liste zu schreiben, weil Gott mir die Frage gestellt hat, oder Jesus, in der Fastenzeit, glaubst du, dass mir alles möglich ist? Wer da mehr dazu wissen will, soll an Ostersonntag in die Kirche kommen. Und meine Liste findet kein Ende. Ich habe schon so viel aufgeschrieben, ich glaube, ich bin bei Nummer 58 oder so. Immer aufgeschrieben, was ist Gott möglich? Es ist Wahnsinn, es ist so viel. Gott ist alles möglich und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er diese Dinge wirkt. Gottes Kraft ist eine übernatürliche Kraft, logisch. Gottes Kraft ist in Jesus und im Heiligen Geist und somit auch in den wiedergeborenen und vom Geist erfüllten Christen gegenwärtig. Es ist Gottes Kraft, die in dir wirkt. Wenn du sagst, dein ist das Reich und dein ist die Kraft, dann denke daran, dass diese Kraft, die Gott gehört, der Heilige Geist in dir lebt, in dir wirkt, dich zum Glauben gebracht hat, dich in die Nachfolge ruft. Und Gottes Kraft bezeugt immer Gott selbst und gibt ihm die Ehre. Ist klar, weil die Ehre kriegt immer der, der es gemacht hat. Also wenn du ein Künstler bist und du machst ein Kunstwerk, kriegt der Künstler die Ehre. Da achten wir auch sehr viel in der Welt drauf, das Recht des Künstlers. Der, der das Bild gemacht hat, der soll die Ehre kriegen, nicht der, der es kopiert hat. Der Satan, der kopiert alles. Lest mal das Buch der Offenbarung, wir machen das gerade im Hauskreis. Satan kann irgendwann auch Menschen heilen, der kann viele Wunder nachmachen, aber er ist niemals Gott. Er kann niemals die Erde aus dem Nichts, aus dem Chaos erschaffen. Er kann all diese Dinge nicht tun, die Gott tut. Er kann immer nur kopieren. Und die Herrlichkeit. Jesus war von Herrlichkeit umgeben, als er verklärt wurde. Das lesen wir in Matthäus 17 oder auch in der Offenbarung 1. Wenn wir herrlich sagen, dann merken wir schon in unserem Sprachgebrauch, da geht es um was Schönes, um Vielfalt, um etwas, was uns zum Staunen bringt. Herrlichkeit bedeutet Einzigartigkeit Gottes, die uns zum Schweigen bringt und zur Anbetung. Das finden wir vor allen Dingen, dieses Wort herrlich oder Herrlichkeit in den Psalmen. Und so wie Menschen herrlich ausrufen über irdische Dinge, so dürfen wir auf jeden Fall auch den dreieinigen Gott herrlich nennen. Gottes Herrlichkeit strahlt wie das Sonnenlicht. Auch bei der Sonne sagen wir oft, oh, wie herrlich der Sonnenschein, ne? Und wir legen uns in die Sonne. Und genauso dürfen wir leuchten. Die, die Gott lieben, werden aufgehen wie die Sonne in ihrer Pracht. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht, ihr seid das Licht. Wir sollen strahlen, wir sollen scheinen. Und die Ewigkeit, was wir ja dann ganz am Ende sagen, das ist das Leben in Gottes Gegenwart, ohne Raum und Zeit, das im Hier und Jetzt schon erlebbar ist. Sobald du in der Beziehung, in der persönlichen Beziehung mit Gott, dem Vater, mit Jesus Christus und erfüllt mit dem Heiligen Geist lebst, lebst du in der Ewigkeit. Und das ist das, was bleibt. Der äußere Mensch zerfällt, aber der inwendige wird von Tag zu Tag erneuert und der wird auferstehen in Kraft, wenn du einmal sterben wirst. Wir sind Lebewesen aus Körper, Seele und Geist. Und Gott hat den Wunsch der Ewigkeit in jedes Menschenherz gelegt, in jedes. In jedes, auch in das Herz des Menschen, der noch nichts von Gott weiß, existiert der Wunsch nach der Ewigkeit. Und diese kleine Flamme, die da brennt, die will Gott mit dem Feuer des Heiligen Geistes in dir entfachen. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Denn wenn das Feuer brennt in dir, dann nur um alles Störende wegzubrennen aus seinem Leben, alles Dunkle, alles Unreine, und um das Feuer der Liebe, des Glaubens, der Zuversicht zu entfachen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, alles, was wir bitten und verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.